Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Die Folge 538 des Audiocasts zum CC2 TV. Jo. 538 Folgen. Ich will jetzt nicht sagen, wie viel das ist. Das weiß jeder selbst. Ich begrüße alle, die zuhören, ganz, ganz herzlich. Freue mich, dass Sie wieder dabei sind und habe ein paar Themen ausgesucht, die sicherlich interessant sind. Zuerst eine Ohrfeige, da gibt es drei oder vier, die schreiben immer wieder, wenn wir nur noch über uns selbst berichten, wollten sie die Sachen nicht mehr hören. Kinders, nur bleibt doch bitte mal auf dem Teppich. Es gibt sehr viele, die sind interessiert daran, wie geht es weiter, was passiert, was tut sich. Und außerdem, immer wenn ich über uns selbst berichte, dann wird der Audiocast länger. Also es geht niemandem etwas verloren. Und ich mache es weiter, weil der Bedarf eigentlich sehr hoch ist. Ich bekomme sehr viele Resonanzen darauf. Man will eben draußen, von mir aus gesehen, wissen, wie es drinnen aussieht. Und das ist ja auch gut so. So, ja, da kommen wir auch gleich mal zu dem ersten Thema, das auch drinnen passiert und was ich nach draußen geben will. Vergangene Woche rief Wolfgang Back an. Seit längerer Zeit hatten wir das erste Mal wieder ein sehr langes Gespräch, fast eine Stunde lang haben wir telefoniert und wir haben einiges besprochen, durchgesprochen, unter anderem auch seine weitere Mitwirkung. Und er sagte mir, als ich ihm gesagt habe, es geht jetzt bald zur internationalen Funkausstellung nach Berlin, dass er gar nicht so richtig die Lust dazu hat und das möchte er alles gar nicht mehr und so weiter. Er hat auch irgendwo Zweifel angemeldet an dem, was journalistisch heute abläuft. Damit hat er weder sich noch mich gemeint, sondern die Allgemeinheit. Und ob das alles so richtig wäre und so weiter. Also auf Messen möchte er nicht mehr, weil ja, es hat wohl keinen Sinn aus seiner Sicht, ob man da irgendwas Neues sehen würde oder nicht oder wie auch immer. Gut. Das habe ich verstanden, dann habe ich gefragt, wie es denn aussieht mit der Sendung, ob er da in irgendeiner Art mitmachen will. Und dann meinte er, ja, er müsste da mitmachen, er will da Schwung reinbringen. Ja, gut, soll er Schwung reinbringen. Als wir dann versucht haben, konkreter zu werden, da meinte er, ja, er könnte ja in Köln eine eigene Aufnahme machen, ein eigenes Video erstellen mit irgendwelchen Beiträgen und mir das dann schicken. Da habe ich gesagt, ja, okay, mach das doch so wie früher, Back packt aus. Das ist doch gut angekommen und wird auch heute immer noch nachgefragt. Und dann schickst du mir das und so weiter. Ja, naja, nachdem er dann wieder erzählt hat, wie gut es ihm doch geht und der WDR ihm doch finanziell so gut versorgt, habe ich gesagt, dann kauf dir doch eine Kamera und nimm das auf. Es gibt Kameras, die machen heute wirklich alles allein. Da brauchst du gar nichts mehr bedienen. Ja, irgendwie kam es nicht so richtig rüber. Ich habe dann nochmal gesagt, denk an Back packt aus, mach sowas. Hat er gesagt, lieber würde ich Back packt einmachen. Was auch immer das heißt. Zur Erklärung kam dann noch, wenn er die Sachen, die er da irgendwo hätte, wieder einpackt und wegschickt oder so. Also es war wohl nur Blödelei. Also, er sagte dann irgendwie, für mich etwas nebulös, er will mal darüber nachdenken. Wir werden sehen, ob in der Richtung etwas kommt. Es wäre natürlich schön, wenn wir da Beiträge hätten von dem Kollegen Back, die der irgendwo gedreht hat. Und ich bin nach wie vor der Meinung, sein Back aus, das war doch ganz in Ordnung. Und das könnte er doch machen. Aber wie gesagt, Messen und ähnliche irgendwo in Firmen oder Unis, da hatte keine Lust oder Interesse oder irgend sowas mehr in dieser Richtung. Ja, so viel dazu. Jetzt in eigener Sache. Ich wollte in der vergangenen Woche die nächste Fernsehsendung schon produzieren. TV2 hat es auch im Forum schon geschrieben, auch im Konjunktiv. Das hat nicht geklappt. Ich habe ja, um die erste Sendung fertig zu bekommen, meinen Augenoperationstermin verschoben. Ja, jetzt hatte ich vergangene Woche doch mächtige Probleme mit den Augen und muss zwingend diese Woche diesen Termin nachholen. Da ich aber verschiedene Vorerkrankungen habe und als Risikopatient gelte, ist es alles nicht ganz so einfach. Soll heißen, ich weiß nicht, wann die nächste Fernsehsendung kommt. Ich will morgen und übermorgen will ich die aufnehmen Donnerstag komme ich dann unter das Messer, wenn es auch nur ein kleines Messer ist. Und dann muss ich sehen, wie sich das entwickelt. Ich werde da sicherlich Freitag, Samstag, Sonntag nichts machen können, aber es gibt ja jemanden, der das machen will oder kann. Und zwar, ja, also er möchte nicht genannt werden. Ich habe natürlich einen Helfer, der überall mithilft, wo es nur geht. Und der auch von der Technik her und Computertechnik her und Bildverständnis her so gut drauf ist, dass er theoretisch die Sache auch vollkommen alleine schneiden könnte, wenn wir es aufgezeichnet haben. Das werden wir versuchen. Also es soll auf jeden Fall am Sonntag wieder eine Sendung CC2 TV erscheinen. Ja, und dann sehen wir mal. Zu meinen Helfern, ja, es wird immer wieder gefragt, wie viel und so weiter und so weiter. Einer wollte sogar, dass ich einen Nachspann hinten dranhänge, das ist ein bisschen blöde. Da schreiben wir dann drauf, Redaktion, Autor, Moderator, Requisite, Licht, Kameramann 1, Kameramann 2, Kameramann 3, Aufnahmeleitung, Produktionsleitung, Wolfgang Rudolf? Nee, muss jetzt nicht wirklich sein, oder? Also, ich habe einen Helfer, der sitzt nebenan in der Technik, wenn wir das aufzeichnen. Und ich habe meine Frau, die für alles andere zuständig ist und immer da, wo irgendetwas gemacht werden muss, was jetzt nicht direkt im Bild oder sonst wo was zu tun hat oder mit der Technik, die dann einspringt. So, und das ist das Team des CC2, das konstante und laufende Team. Mehr will ich nicht dazu sagen, muss ich nicht dazu sagen. Es ist eben heftig, was alles geleistet werden muss, aber am Anfang ist es sowieso etwas schwieriger, wenn das sich mal eingespielt hat, das weiß jeder von euch da draußen, da läuft es dann in aller Regel effizienter, besser, geht schneller und dann sehen wir mal. Gut, Schluss damit. Nächste Thema, Bildqualität. Mensch, könnt ihr nicht erstmal lesen, was geschrieben wird, bevor ihr da rummacht und rummeckert oder Vorschläge oder sonst was macht? Ja, die Masse liest es ja. Die Masse ist sehr konstruktiv. Aber es gibt immer wieder einige, die schreiben mir dann per E-Mail. Da war aber ein grüner Streifen da unten dran. Das ist aber nicht professionell. Wenn ich dann mir überlege, dass ich das ja auf der Homepage schon geschrieben habe und viele andere Sachen, dann muss ich immer den Kopf schütteln und muss sagen, es ist schon eine merkwürdige Welt. Hauptsache rummeckern, anstelle sich erstmal kundig zu machen, was ist Sache, worum geht es. Es wird erstmal gemeckert. Aber gut, ist mir sowieso ziemlich wurscht. Das geht mir, naja, irgendwo hinten vorbei. Die Produktionsmethode wird sich im Großen und Ganzen nicht ändern. Ich habe sehr viele wertvolle Tipps bekommen. Nochmal vielen Dank an TV2, der sich da mächtig reingehangen hat. Und jetzt muss ich mal sehen, dass wir seine Vorschläge in irgendeiner Art umsetzen können. Es ist mir noch nicht so ganz klar. Also dieses kleine Video, klein vom Format, welches die letzte Sendung ausgemacht hat, das wurde von Speedpartner auf die altbekannte Art und Weise hergestellt. Natürlich haben wir eine 2-Gigabyte-Datei mit 1920x1080 hochgeschoben gehabt, weil wir ja Fernsehen machen, eine Fernsehsendung und keine YouTube-Sendung, die irgendwo im Keller entsteht mit einer alten VHS-Kamera oder sonst was. So, und das ist der Standard und der soll auch bleiben, dass man es fürs Internet oder für schnellere Downloads, weil wir ja, das weiß ich aus vielen Kommunikationszügen, doch eine ganze Menge Leute haben, die Probleme haben, ähnlich wie ich, dass sie ganz schwachbrüstig ans Internet angebunden sind, muss man irgendwie einen ganz kleinen Download verfügbar machen. Wir wollen aber auch in höherer Qualität das verfügbar machen. Und das ist aber eine Arbeit, die kann ich Speedpartner nicht auch noch aufbürden. Die haben sowieso schon sehr viel getan für uns. Wir wollen diese Formate selbst herstellen und die auf den Server schieben, so dass sie direkt downloadfähig sind. Das ist das Ziel. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich noch 2 Tage habe, um die Sendung fertig zu machen, dass dann geschnitten werden muss von meinem Kobold, so nennt er sich selbst, er will nur der Kobold genannt werden im Hintergrund, wo ich eventuell dann irgendwann nur daneben sitzen kann und vielleicht rummeckern kann oder Ratschläge geben kann, um es mal positiv auszudrücken, dann muss ich sagen, okay, dann sehen wir mal, wie es wirklich wird. Es wird eine Sendung geben, wenn es total kaputt ist, dann ist es eben so, wenn man krank ist, ist es so. Und dann muss man gucken, wie es mit mir weitergeht, wann ich wieder richtig sehen kann, ob ich gleich wieder nach Hause kann oder nicht, weil das alles sehr, sehr offen und sehr, sehr vage ist. Also, wir sind alle guten Mutes, wie auch es sonst, und freuen uns darauf, dass wir die nächste Sendung produzieren können mit neuer Ausstattung, mit neuem Licht, mit schattenfreier Darstellung, mit schönen, aufgehellten Gesichtern. Ja, und die Themen, ja, ich weiß schon. Also ein Thema auf jeden Fall, das ist eine HDMI-Strecke, also eine Funkstrecke für HDMI. Die ist zwar relativ teuer, aber ihr Geld wert. Ich hatte am Anfang Probleme, das werde ich auch in der Sendung so zeigen, warum. Dass die Technik ist gut, ist sehr gut, ohne irgendeinen Zweifel. Die Anleitung, naja, legen wir dem Mantel des Schweigens drüber, aber der Preis ist natürlich auch gut. Okay, es ist neu am Markt, es ist eine tolle Technologie, arbeitet bei 60 GHz, das heißt, geht nicht durch Wände, sondern ist für einen Raum bestimmt. So, und das Ding, das will ich mal zeigen, will ich mal vorführen, will mal erklären, was ich falsch gemacht habe, falsch machen konnte. Und dann sehen wir mal, ob vielleicht in einigen Monaten eine bessere Anleitung dabei ist, wo meine Fehler schon vermeidbar von vornherein wären, die ich gemacht habe. So, mehr verrate ich jetzt noch nicht, denn sonst haben wir hier den Audiocast am Ende und ich habe nur gelabert. Dann kommen wieder diese vier und meckern. Also geht es jetzt los mit dem ersten Thema. SSD, Solid State Disk, das sind diese ja, Speicherpakete, die in einer Technologie ähnlich von normalen Speicherkarten und USB-Sticks arbeiten und Platten, Festplattenersatz darstellen. Das war ja lange Zeit so, dass die Speichergröße nicht ausgereicht hat für wirklich große Datenmengen. Aber mittlerweile sind die ja schon in Bereiche vorgedrungen, wo man also ein Terabyte durchaus kaufen kann. Jetzt kommt Toshiba und erzählt, 100 Terabyte SSD wäre möglich mit Flash Memory. So, und das heißt also, die wollen also tatsächlich SSD so weit weiterentwickeln, dass sie irgendwann in absehbarer Zeit das, was sie eigentlich 2015 schon angekündigt hatten, erreichen können, und zwar als TLC-Technologie. Diese TLC-Zellen, ne, die sind ein bisschen empfindlicher als die bisherige Technologie, die man hatte. Und diese Quadruple-Level-Zellen sollen 4-Bit speichern, das heißt also 16 Zustände in einer Zelle darstellen können. Und damit will man dann eben diese große Kapazität des Speichers erreichen können. Also, der Technikchef Vlyay Rao, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Vlyay Rao, ihr könnt ja mal üben, vielleicht schickt mir einer ein Audio, wie es gesprochen wird. Und der hat also darauf hingewiesen, dass man wohl nächstes Jahr etwas sagen könnte, wie der Zeitplan aussieht. Es ist also im Moment im Forschungsbereich so, dass diese Zellen funktionieren, dass man die auch schon stacken kann, also eine große Anzahl schon zusammennageln kann davon. Aber 2018 wird es wohl werden, bis man so auf 128 Terabyte kommen kann. Das ist aber noch kein fester Zeitplan, sondern das ist erstmal so die Idee, wie man sich die Zukunft vorstellt. Toshiba guckt mächtig weit in die Zukunft und Intel hat wohl da ein bisschen Probleme. Die haben vor etwa einem Jahr eine neue Speichertechnologie vorgestellt, angedacht, 3D X-Point. Und mittlerweile hat die Realität wohl Intel eingeholt, dass man also diese Struktur, da hat man also mehrere Lagen von Speicherzellen, deswegen 3D. Bisher war in den meisten Speichern war das zweidimensional, also in der Fläche. Und jetzt gibt es noch Probleme, dass man jetzt senkrechte Leiterbahnen haben muss und mit aufbauen muss. Und dass man dann eine sehr hohe Bitdichte hat, also Bit-Speicherdichte hat, die dann wieder das Problem der Wärmeabfuhr hat. Und man hat zuerst geglaubt, dass man auf eine 10-mal höhere Dichte kommt, als das bisher mit DRAM der Fall war. Aber mittlerweile zieht man sich da ein bisschen zurück und sagt, also wir können da selbst nicht garantieren, dass wir wirklich dahin kommen. Was wir können, das ist, dass wir eine 10-mal höhere Geschwindigkeit haben und die Haltbarkeit 2 bis 3 Mal so lange sein soll wie mit den bisherigen Speichertechnologien. Aber auch das dauert noch. Hier hat man also vergangenes Jahr ein bisschen sehr euphorisch gesagt, wir machen das, wir können das. Aber die ersten Systeme sollen wohl frühestens 2017 auf den Markt kommen als Storage-Systeme, die auf dieser 3D X-Point-Technologie basieren. Und dann muss man sehen, wie sich das bewährt, wie es denn wohl weitergeht. Also schnellere Speicher, ja, aber nicht so massiv, wie das ursprünglich gedacht war. So, 2-mal Speicher, machen wir noch einen dritten drauf. Und zwar eine 8 Terabyte Festplatte von Seagate ist angekündigt. Die soll also dieses Jahr auch noch auf den Markt kommen. Und zwar eine Festplatte mit SMR-Aufzeichnung. SMR steht für Singlet Magnetic Recording, SMR. Die Kapazität von 8 Terabyte ist dann im Moment die Spitze von dem, was wir überhaupt kaufen können. Was mich sehr überrascht hat, die Pressemitteilung sagt, dass sie etwa 250 Euro kosten soll. 8 Terabyte, 250 Euro. Das fand ich also wirklich ganz toll, aber hier kommt wahrscheinlich der Druck aus anderen Speichertechnologiebereichen heraus, dass man versucht, wieder Boden zurückzugewinnen oder zumindest zu verteidigen, den man bisher hatte. Die Platte, das ist nennt sich Archive HDD V2, die hat ein SATA-Interface und 512 Byte-Sektoren. Damit ist sie also auch für den heimischen PC einsetzbar. Und 250 Euro, also ich habe es nicht geglaubt. Ich habe mir noch 2 Quellen rausgesucht, die sagen aber alle das Gleiche. Der Preis soll richtig sein. Es wird also dann auch die erste im Handel verfügbare SMR-Festplatte sein. Und die Spuren bei der SMR-Technologie rücken noch enger zusammen als bisher. Und sie überlappen sich etwas. Daher kommt auch der Begriff Shingle. Das kommt aus dem Englischen, heißt Dachschindeln, die sich ja auch überlappen. Das heißt, ein Teil der Nachbarspur wird beim Schreiben der neuen Spur überschrieben. Und die Köpfe, die sind noch feiner, noch schmaler als die Schreibköpfe, und die Leseköpfe also. Und damit kann man diese Daten auch wieder lesen. Also eine neue Technologie, man braucht beim Schreiben, schreibt man breitere Spuren, die sich gegenseitig überlappen und mit einem ganz schmalen Kopf kann man dann den Kernbereich dieser geschriebenen Spur wieder lesen, ohne die Nachbarspur mitzulesen. Die stört dann nicht mehr. Ja, die Logik dahinter, Seagate unterteilt diese Platte in Bänder, die zwischen 5 und 10 Spuren umfassen. Ganz genau sagen sie aber nicht, wie das aussieht. Dann hat die Platte 128 Megabyte Cache und eine Pufferzone zum Zwischenspeichern von Daten auf der Platte selbst. Und aus diesen beiden Puffern, aus den 128 MB und dieser Zone auf der Platte, da werden die Daten, von der die Elektronik meint, dass sie als nächstes gelesen werden, zwischengespeichert und können dann sehr schnell nach draußen an den Rechner weitergegeben werden. Die Daten werden auch beim Schreiben in die Pufferzone hineingeschoben, dass man auch hier auf höhere Geschwindigkeiten kommt. Das macht einen seltsamen Effekt. Also wenn man irgendwie eine große Menge Daten geschrieben hat und der Rechner ist fertig, dann rödelt die Platte noch weiter, weil sie dann erst die Daten an die Stelle schreibt, wo sie eigentlich hingehören. Das heißt also, die rattert noch weiter, obwohl wir im Grunde genommen schon fertig sind. Kleine Datenmengen werden blitzschnell auf die Platte geschrieben. Sobald aber diese Puffer voll sind, geht das nicht mehr und dann wird sie dann deutlich langsamer. Das ist allerdings eine Sache, die ja irgendwo im Minutenbereich liegt. Man kann also eine Minute Daten da reinpfeffern, mit 14 Millisekunden sowas in die Pufferzone hinein. Und dann kommt man aber auf 290 Millisekunden, wenn die Platte dann anfängt zu organisieren und zu machen. Beim sequenziellen Schreiben hat diese Platte 185 Megabyte pro Sekunde erreicht. Beim Lesen und Schreiben im Schnitt liegt sie bei 130 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, man kann sie nicht für alles nehmen, wenn man also kontinuierlich Daten schnell wegschreiben muss, ist diese Technologie, so gut wie sie ist, doch nicht so geeignet. Auch andere Hersteller, HGSD zum Beispiel, will mit seiner neuen 10 Terabyte Platte, die jetzt kommt, eine Helium gefüllte Festplatte, ebenfalls diese SMR-Technologie nutzen. Also es gibt was Neues. Man schreibt Spuren halb überlappend auf die Platte und spart dabei Platz, kann also mehr Spuren auf die gleiche Plattengröße draufschieben. Das nächste weiß ich noch nicht so wirklich, weil ich damit anfangen soll. Es gab mal vor vielen Jahren eine Vorführung oder eine Technologie, und da sollte mit Tattoos, damals hieß das Smart Skin, so Sensoren und Tasten direkt auf die Haut von Menschen gepappt werden. Und jetzt kommt diese Idee wieder neu, und zwar Duo Skin heißt es jetzt. Auch hier sollen Tattoos, die aus dem Drucker kommen, die man dann aufkleben kann, als Sensoren dienen für Tasten, Drucke, Gesten und so weiter. Das heißt, ich drucke mir irgendeine Tastatur mit 5 oder 6 Tasten für irgendeine Gerätebedienung und diese klebe ich mir dann auf die Haut. Und dann soll mitgedruckt werden verschiedene Technologien direkt in so ein Tattoo hinein, bevor es aufgeklebt wird, und die sollen dann drahtlos mit diesen Geräten kommunizieren, wie NFC, aber auch andere Technologien, die im Nahfeld sowas machen können. Was man jetzt so wirklich damit machen kann, weiß ich noch nicht, aber es hört sich irgendwie ein bisschen jeck an. Man müsste, glaube ich, mal darüber sprechen. Es ist ein Projekt, welches von Microsoft, aus dem Microsoft-Forscherteam heraus an die Öffentlichkeit getragen worden ist. Und wer sich dafür interessiert, es ist also ernsthaft, ja, der kann bei der ISWC 2016, das ist dieses internationale Symposium on Wearable Computers, die Ergebnisse, die das Forscherteam von Microsoft mittlerweile vorweisen kann, selbst begutachten. Also, Tattoos als Fernbedienung für alle möglichen Geräte und keiner weiß genau, wofür es denn wirklich ist. Eine Idee, vor 5 Jahren schon mal in der Welt gewesen, heute wieder aufgewärmt. Eine ganze Menge Autos, die geklaut worden sind, ohne Spuren zu hinterlassen, könnten jetzt eventuell eine Erklärung finden, wie es denn überhaupt möglich war. Denn Forscher aus Großbritannien und Deutschland haben eine Sicherheitslücke aufgedeckt in Chips, die eingesetzt werden bei 15 verschiedenen Fahrzeugherstellern zur drahtlosen oder Funkschlüssel oder wie auch immer dieses Ding dann eben heißt. VW ist ganz besonders betroffen davon, weil die in sehr vielen Autos und auch in ihren Tochterfirmen Audi, Seat, Skoda diese Chips eingebaut haben. So, und das Gute, wenn sie ein neues Auto haben, so, weiß man nicht genau, was unter neu gemeint ist. Also welches nicht älter als 3 oder 4 Jahre ist, ist das, was ich so herausgelesen habe, sind sie nicht betroffen. Da sind andere Chips drin. Wenn sie ein älteres haben, welches ab 1995 gebaut wurde, bis eben zu der Grenze, die ich eben nannte, dann kann es durchaus sein, So, jetzt muss man natürlich wissen, es gehört eine ganze Menge wissenschaftlicher Verstand dazu und auch die Fähigkeit, Funktechnologie selbst anzuwenden, aufzubauen. Man kann nicht in den Laden gehen und sagen, gibst du mir Knackmaschine, kriegst du Euro. Das geht nicht, sondern da muss man selbst entwickeln und daran arbeiten. Ich kenne da jemand, der hat mir so einen Hinweis gegeben, wie man das machen konnte und machen kann. Und ich muss sagen, also ein wirklich sehr versierter Elektroniker kann es auch zu Hause schaffen. Es ist also eine echte große Sicherheitslücke. Die betroffenen Modelle, fangen wir mal mit VW an. Das ist also bei Audi und die S3 R8 TT A1 Q3. VW selbst, Beetle, Bora, Amarok, Caddy, Crafter, EOS, Fox, Golf und so weiter. Es kommen noch 10. Seat, Alhambra, Alten, Arosa, Cordoba, Ibiza, Leon, M2, was ist das dann für eine? Und Toledo. Skoda, Citigo, Roomster, Fabia 1, Fabia 2, Octavia, Super B und Yeti. Naja, immer diese Bergmännchen. Dann gibt es noch weitere, diese NXP-Chips, die hier angesprochen werden, sind also in vielen Modellen wohl drin, aber das ist nicht so ganz sicher. Also bei Fiat hat man zum Beispiel 10 oder 12 Typen, wo auch diese Chips drin sind, aber nicht in den exakt gleichen Zeitraum. Alfa Romeo beim Typ 940, die haben diese Chips eingebaut und Lancia. Delta, Typ 844 und Musa. Also, man sagt, über 100 Millionen dieser Chips sind in Autos drin und können da eine große Sicherheitslücke darstellen, wenn entsprechendes Wissen da ist. Könnte man natürlich böse sein und sagen, jetzt müssen alle neue Autos kaufen. Aber nein, gewollt ist das bestimmt nicht. Ja, neue Autos kaufen, Elektroauto, diese kranke Gaul, da ist ja einiges schiefgelaufen worden von der Politik. Ich meine, der Hauptpferdefuß ist ja wahrscheinlich, dass wir nicht in der Lage sind, uns in ein Elektroauto zu setzen und 1000 Kilometer zu fahren. Gut, mit vielen Benzinern oder Diesel kann man es auch nicht, aber die Hälfte auf jeden Fall und 3/4 bei den meisten und 1000 bei einigen. Das könnte sich aber jetzt ändern, denn man kann aller Wahrscheinlichkeit nach die Kapazität von herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus, nicht nachträglich natürlich, drastisch steigern. Das Institut Laue Langevin in Frankreich, die haben etwas erkannt, und zwar haben die Lithium-Ionen-Akku genommen und haben mit Neutronen die beschossen und haben dann die Reflexion und die Absorption ausgewertet, haben dann eine Bildgebung draus gemacht und konnten so den Akku beim Laden und Entladen beobachten und haben gesehen, dass es da die Möglichkeit gibt, wenn man Silizium, also Elektrode in den Akku einbringt, dass die viel mehr Lithium-Ionen aufnehmen kann als die bisherige Technologie. Und diese Siliziumschicht, die auf den Elektroden drauf ist, die muss gar nicht besonders dick sein. Da reichen also ein paar Nanometer und schon kann das Ding, man sagt, rein theoretisch bis zur 6-fachen Kapazität erreichen. In der Praxis muss man sehen, wie es denn aussieht, denn die normalen Lithium-Ionen-Akku mit Graphit, die schaffen so ungefähr 370 Milliampere-Stunden pro Gramm. Und diese neue Technologie könnte theoretisch 2300 Milliampere-Stunden pro Gramm schaffen. Das wäre natürlich ein ganz gewaltiger Schritt, wenn wir also nicht mehr mit diesen Dingern ungeschummelt 100 Kilometer fahren können, sondern dann vielleicht 600, dann hätten wir es. So, Rekuperation. Der Begriff wurde, glaube ich, vor 10 Jahren irgendwann das erste Mal im Bewusstsein gehämmert. Heißt so viel wie Zurückgewinnung von Energie. Wenn also ein Elektroauto nicht mehr beschleunigt, sondern verzögert, arbeitet der Motor quasi als Generator, als Lichtmaschine und erzeugt Strom und damit wird der Akku wieder aufgeladen. Ein Audi hat jetzt etwas entwickelt. Ich weiß nicht, ob das von Dobrindt gefördert worden ist. Auf holprigen Straßen gewinnen diese Autos eine Menge Energie zurück, weil die neuen Stoßdämpfer, die in einem Audi-Modell nächstes Jahr verbaut werden sollen, die können aufgrund dieser Bewegung, die ja über die Räder, über die Federn auf die Stoßdämpfer kommen, die sollen diese Stöße ja dämpfen, deswegen heißen sie ja so, die Bewegung wird in einem Generator in Strom verwandelt. Und da kann man sich natürlich vorstellen, je holpriger, desto Strom. Das heißt mit anderen Worten, dass man jetzt in der Lage ist, mit einer vollkommen neuen Stoßdämpfertechnologie, die liegen, diese Stoßdämpfer, also nicht mehr die Teleskopdämpfer, wie wir sie bisher hatten, mit Öl oder mit Gas gefüllt, die Stöße wirklich nur gedämpft haben, sondern die liegen und werden mit einem sogenannten Mild-Hybrid-Motor oder Hybridantrieb werden die ausgerüstet und der erzeugt dann den Strom aus den Bewegungen, die über die Umlenkhebel da von den Rädern, von den Federn kommen. Audi sagt, wir schaffen bis zu 0,7 Liter weniger Spritverbrauch auf 100 Kilometer. Das entspricht zu etwa 150 Watt, die man aus den Stößen zurückgewinnen kann. Deswegen dachte ich ja schon mal, vielleicht hat Dobrindt, weil er nicht so viel Geld für Straßenbau hat, gesagt, okay, machen wir Strom draus. Es wäre ja eine schöne Sache, aber nicht aufhören, die Straßen zu reparieren. Auch wenn die Baustellen einfach nur, ja, ätzend sind. Gut, aber wenn man sein Straßennetz über Jahre verkommen lässt und muss dann plötzlich alles auf einmal machen, dann haben wir eben das Problem, so wie wir es heute haben. Und was haben wir jetzt? Schluss. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche, zumindest jetzt schon den Plan fassen, wieder dabei zu sein, wieder zuzuhören. Ich weiß ja, es hört ja nicht jeder jeden Abend um 20 Uhr montags, wenn die Sendung online geht, sofort zu. Viele machen das erst am nächsten oder am übernächsten Tag und manch eine oder einer, die sind dann auch erst 1, 2, 3 Wochen später dran. Ist aber ganz egal, ich freue mich über jeden und würde sagen, seid mal so nett und drückt mir die Daumen, dass das am Donnerstag mit meiner Operation gut geht. Hat ja jeder was davon. Es gibt dann die nächste, also nicht die am Sonntag, sondern die darauffolgende Fernsehsendung auf jeden Fall pünktlich. Und wenn nicht, naja, dann muss ich mal sehen, wie wir das machen. Vielleicht kann ich mich ja dubeln lassen. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer, ein Bit übrig behalten. Und Bitties gibt es übrigens im Shop bei Thomas Ritter. Ach ja, und Orange, die Regenjacken, ich passe da rein. Und du siehst ja, wie ich aussehe. Also kein Risiko. Bestell dir die größte und dann kannst du wahrscheinlich noch jemanden mit reinnehmen. Und dann viele Grüße nach China, viele Grüße in den Rest der Welt, alle, die zuhören und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.